Hallo und herzlich willkommen zum Marketingbörse-Podcast live von der Digitalkonferenz Kundendatentrends 2024. Heute diskutieren Jenny Gruner, Director Global Marketing bei Hapag-Lloyd, Björn Radde, Vice President Digital Marketing und Innovation bei T-Systems, Petra Bernhardt, Social Media Lead bei IBM und Frank Panzer, Spezialist für digitales Marketing bei Starke Erfurt, darüber, wie ein erfolgreiches Corporate Influencer Programm initiiert werden kann und wie persönliche Ziele mit den Anforderungen des Unternehmens in Einklang zu bringen sind. Viel Spaß beim Zuhören!
Ich freue mich sehr, heute hier dieses Panel moderieren zu dürfen. Und ich hoffe, alle, die uns draußen zuhören, dass ihr genauso gespannt seid wie ich. Unser Thema heute: Corporate Influencer im Spannungsfeld zwischen Mission und Ressource. Es geht darum, wie kann eine einzelne Person quasi strategische Unternehmensziele und eine authentische Personal Brand unter einen Hut bringen. Geht das? Wir sagen ja auf alle Fälle und es lohnt sich sowohl für Mitarbeiter als auch für Unternehmen. Und ich freue mich wirklich riesig, dass ich hier drei hochenergetische und mit Expertise gesegnete Panelisten an Bord habe. Da ihr euch besser kennt als ich euch und ich weiß schon eine Menge über euch, bitte ich euch trotzdem, nehmt euch eine Minute mal maximal, das ist die Herausforderung, und stellt euch einmal kurz vor. Ich würde sagen, wir starten mit dir, Mr. Personal Brand Björn Radde. Björn, wer bist du und was machst du eigentlich den ganzen Tag?
Das ist eine gute Frage. Nein, ich bin Björn Radde, wie gesagt, verantwortlich bei T-Systems für Digital Marketing. Das wird unser Social Selling Programm. Also wie trainiert man Seller auf LinkedIn aktiv zu sein? Wie generieren sie Kunden? Wie bauen sie ihr Profil auf? Wie posten sie richtig? Was mache ich den ganzen Tag? Am liebsten natürlich auf LinkedIn sein, bin ich aber nicht. Da können wir da noch drüber sprechen, wie wir das Ganze machen. Also wie man tatsächlich auf LinkedIn aktiv ist, nämlich meistens nur morgens und abends und mittags in den Pausen. Ansonsten habe ich einen Vollzeitjob, den ich ausfülle.
Vielen Dank. Super. Da sind schon einige Anknüpfungspunkte, wo ich persönlich schon mal einige Fragen habe. Aber wir machen weiter mit der Frau in unserer Runde. Und zwar ist das die Frau, die die Influencer zusammenbringt. Petra, was sollten die Zuhörer draußen über dich wissen?
Also ich bin die Petra Bernhardt von IBM, seit 27 Jahren in meinem Lieblingsunternehmen beschäftigt und ich mache seit 5 Jahren alles rund um Social Media, bin also die Social Media Leaderin, the one and only übrigens, und bin verantwortlich für die IBM Firmenkanäle. Ich unterstütze Mitarbeitende, da hängt mein Herz dran. Also die Ausbildung und Unterstützung von Mitarbeitenden, um Corporate Influencer zu werden und das anhand ihrer eigenen Personal Brand und nur wenigen IBM-Regularien, daran hängt mein Herz. Der dritte Teil, den ich noch abdecke, ist das Thema externe Influencer. Da haben wir auch schon ein langjähriges und zwar sehr erfolgreiches Programm.
Sehr spannend. Wenige Regularien finde ich immer ganz gut. Und ich glaube, Frank, unser LinkedIn-Trickser hier in der Runde, ich weiß nicht, wie du zu vielen oder wenigen Regularien stehst, aber Frank, sag doch auch einmal, wer bist du und was sollten wir über dich wissen?
Ja, also ich bin Frank und bei der Starke ist eher ein kleiner KMU, bin ich verantwortlich für alles, was rund ums Marketing steht und ist. Und ich arbeite da intensiv mit den Vertriebsmitarbeitern zusammen, um einfach am Ende klassisch Leads zu generieren und die bis zum Ende zu betreuen. Und habe mich vor 2 Jahren so ein bisschen aufgemacht, als erste, zweite, dritte Welle von LinkedIn aufkam, diese Plattform ein bisschen zu erkunden und habe mir so ein bisschen diesen Ruf als LinkedIn-Trickser erarbeitet, was daran liegt, dass ich privat sehr viel erstmal experimentiert habe. Es gab keinen so ganz offiziellen Auftrag, Frank, mach das mal, sondern ich habe irgendwie Bock gehabt und Passion gehabt. Und so bin ich ein bisschen in diese Runde gerutscht und in diese Rolle auch als Corporate Influencer gerutscht, ohne dass das, ich sag mal, von Anfang an beabsichtigt war.
Sehr spannend. Ich habe sicherlich ganz viele Fragen zu den Tricks, aber ich würde sagen, also jetzt gerade zu Beginn, wir starten mal so mit ein paar Fragen aus Unternehmenssicht. Warum ist eigentlich so ein Corporate Influencer-Programm sinnvoll für ein Unternehmen? Warum sollte ich meinen Marketing-Mix mit Corporate Influencern ergänzen? Petra, du setzt bei euch die Influencer-Programme auf. Vielleicht magst du mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, warum, wieso, weshalb und was bringt euch das?
Also es gibt ausreichend Studien, die belegen, dass Corporate Influencer eine höhere Bedeutung in Zukunft übernehmen werden im Marketing-Mix. Corporate Influencer, Thought Leader und externe Influencer, das hat die IBM auch schon relativ früh erkannt. Wir merken nämlich auch, dass auf unseren gebrandeten Channels die Reichweiten extrem runtergehen und dass Mitarbeitende, die, sage ich mal, in ihrem Style über uns und unsere Offerings sprechen und das natürlich auch besonders qualifiziert tun. So viel könnte Marketing gar nicht selber leisten. Dadurch merken wir halt, dass wir den Sales-Prozess beeinflussen können durch Markt-Awareness und Brand-Awareness. Und wir wollen schlussendlich zu dem Punkt kommen im Sales-Prozess Brand Consideration. Und das kann man durch Corporate Influencer und externe Influencer sehr gut machen. Und ich glaube, der Björn kann da auch noch was zu sagen.
Ja, sicher, sehr gerne. Also bei uns war der Ansatz ursprünglich ein anderer, dass wir gesagt haben, also Menschen wollen mit Menschen sprechen und wir haben ja auch ein People Business. Das heißt, wir beraten auch Unternehmen in der digitalen Transformation. Und wenn man kennt das ja, wenn man ein Geschäft mit jemandem macht, dann schaut man mal, wer ist das eigentlich und kennt die Person sich eigentlich aus, über das sie da redet und was sie da verkaufen möchte. So, und wenn jemand Cloud-Business verkaufen möchte und auf dem Profil findet man aber nichts über Cloud, dann zweifelt man so ein bisschen daran. Und das war auch der Startschuss zu sagen, hey, wir helfen euch, die Profile aufzubauen, wir helfen euch richtig zu posten, damit ihr euch als Seller oder als Thought Leader richtig positionieren könnt. Und damit generieren wir letztendlich Business. Also auch die Awareness-Phase, wie Petra angesprochen hat. Aber es war nicht der Ursprung, sagen, wir möchten Corporate Influencer, sondern wir möchten Social Seller, die besser verkaufen können, generieren oder denen helfen dabei, auf Social Media sichtbar zu werden. So das Ganze angefangen. Und inzwischen ist es so, dass auch nicht nur unsere Seller oder unsere Consultants sichtbar sind, sondern eigentlich kommt jeder in das Training, das wir anbieten, und jeder möchte sichtbarer werden.
Sehr cool, spannend. Und was hat sich denn, also gehe bei euch davon aus, ihr habt jetzt kein offizielles Corporate Influencer Programm, aber vielleicht kannst du auch ein bisschen was dazu sagen, welche Strategien sich bei dir als auch bei euch allen bewährt haben, um eure eigene Ressource Corporate Influencer optimal zu nutzen, um dann am Ende wiederum die Unternehmensziele halt zu erreichen. Was hat sich da herauskristallisiert, was ihr so weitergeben könnt?
Ja, also ich würde da vielleicht nochmal kurz auch bei dem anknüpfen, was Björn gesagt hat. Also klassisch aufgrund der Fähigkeiten, also ich habe vor knapp 1,5 Jahren bei Starke angefangen. Aufgrund meiner Fähigkeiten war dann klar, dass wir dann mit den Mitarbeitern natürlich Social Selling ganz explizit angehen und das wirklich, ich sag mal, als festen Kanal etablieren. Und damit bin ich dann logischerweise ein bisschen in diese, ich sag mal, Social Selling Coaching Rolle gerückt, habe aber von Anfang an für mich entschieden, dass auch der Geschäftsführer mit an Bord sein muss, und für den Geschäftsführer braucht man was anderes. Das ist unglaubwürdig, wenn der Geschäftsführer die Leute anschreibt und den versucht, irgendwie einen Vertriebstermin zu machen. Und da war dann klar, okay, was müssen wir da machen? Wir müssen Personal Branding machen. Und haben dann im Prinzip gesagt, der ist halt auch ein Jahr vor mir eigentlich als Geschäftsführer neu eingesetzt worden, und da war für mich aus der Marketingbrille klar, um für die Marke eine Story zu erschaffen, muss ich mir gar nicht mehr viel ausdenken, sondern wir sind ein Unternehmen, was es seit 1990 zwar gibt, jetzt aber einen kompletten Geschäftsführerwechsel hat und damit auch neue Arbeitsweisen reinbringt. Und diese Geschichte erzählt er. Und beim Thema Ressourcen, was auch angedeutet wurde, mein Job ist deutlich leichter geworden, seitdem er jetzt im Prinzip eigentlich komplett sein Social Media Profil alleine macht. Der schreibt die eigenen Beiträge, der kommentiert, so wie ich mir das wünsche. Und wir haben gerade, merken wir es jetzt im Recruiting, wirklich, also die Zeit, von der, dass eine Stelle online geht, dass die Leute schon direkt bei ihm Fragen zu den Jobstellen, das hat sich so massiv verkürzt. Also wir haben noch nicht mal bei Indeed so richtig die Stelle geschaltet, da hat er schon die ersten Anfragen. Und das ist eigentlich mit mein Job, den ich begleite. Und ich brauche den, also den Job so, den brauche ich nicht mehr machen. Der macht das jetzt für mich. Also das ist sozusagen mein Marketingassistent geworden. Also ich hoffe, ihr hört jetzt hier nicht zu an der Stelle, aber das ist das, was ich als Effekt tatsächlich ganz doll spüre.
Das nenne ich mal eine
Also
Strategie vom Chef zum Marketingassistenten.
mein General Manager ist leider nicht mein Assistent geworden. Da läuft es im Moment noch andersrum. Wir unterstützen ihn. Aber wir haben auch so ein zweigeteiltes Programm wie ihr. Wir haben die Executive, die sind für Marktawareness zuständig, unserer Meinung nach, mit anderem Content, als die restlichen IBMer, die mehr Point-of-View-Posts machen, weil sie halt im Business stecken und Professionals sind. Also
Ja, habt doch
im
neuen General
Tages.
Manager, Petra. Ihr könnt doch dann, vielleicht hast du Chancen, dass es doch dein Assistent wird.
Vielleicht setzt du ihm mal die Glocke, weil der pusht jede Woche.
Okay, mache ich.
Vielleicht kann Frank dir auch noch ein paar Tipps geben, wie er das dann hingekriegt hat. So, und dann baut ihr zusammen eine Strategie auf.
So sieht's aus.
Also, ich meine, am Ende, Björn weiß es, Petra weiß es, ganz viel kommt ja erstmal aus sich heraus. Also, ich bin dort hingekommen und die hatten auch schon viel probiert, sehr viel, ich sag mal, eher in diesem klassischen Sales Playbook abspielen und gemerkt, dass es jetzt nicht so ein Riesenerfolg hat und dass Content eine Rolle spielt und vor allen Dingen aber wirklich das Aktivsein auch bei anderen. Und das habe ich einmal erklärt und der Vertriebsleiter wie auch Björn, der Geschäftsführer, saßen da, ja, ist ja logisch, ist wie im richtigen Leben. Und dann ist der Rest dann eigentlich nur noch, ich sag mal, das kleine bisschen Handwerk zu sagen, komm, dann lass uns doch mal raussuchen, wie sieht so eine Zielgruppenbesitzpartnerliste aus? Sprich, wer sind die spannenden Menschen, bei dem ein Vertriebsleiter unterwegs sein soll und bei wem sollte ein Geschäftsführer unterwegs sein? Und also in Sachen Content habe ich viel noch mit unterstützt und geholfen, aber das ist halt auch so ein Nebeneffekt. Mein Geschäftsführer sagt klar, ihm hilft mittlerweile das Posten, seine Gedanken zu strukturieren und zu ordnen, und umgedreht merken wir unsere Mitarbeiter auch, dass sie viel stärker an dem Gedankenprozess dran beteiligt sind. Und dann manchmal, wenn wir dann unseren All-Company-Meeting haben, er Dinge erzählt, dann wissen viele sofort, das in einen anderen Kontext zu rücken, weil sie durch seine Postings so ein bisschen seine Gedankenwelt mitgenommen haben. Und das sind so die Nebeneffekte, die wir uns am Anfang hätten nie gedacht. Und ich sage mal, wir waren eigentlich nur darauf aus, besser Leads zu generieren. Und ich weiß gar nicht, ob wir das so viel besser hinkriegen, aber die anderen Nebeneffekte machen tatsächlich unser Leben leichter, weil wir sehr viele Kosten einsparen.
Du hast jetzt schon ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass du halt deinen Chef da trainiert hast. Wie sieht denn das in den größeren Unternehmen aus? Da könnt ihr ja keine 1:1-Betreuung machen. Wie kriegt ihr die Menschen an Bord und dass die dabei sind, dass sie anfangen, als auch, dass sie dranbleiben? Welche Anreize gibt es da vielleicht?
Also bei uns ist es so, wir haben ja eine große Anzahl an Mitarbeitenden, fünfstellig würde ich jetzt mal so sagen. Und vom Programmtyp her mache ich eher das Masse, sage ich jetzt mal so. Das heißt, wenn ein Bereich auf mich zukommt, und das passiert eigentlich jede Woche, und sagt, komm, mach bei uns mal einen Vortrag, dann mache ich einen Impulsvortrag. Und zwar ist das eine Schnellbleiche. Alles, wo man sofort mit losstarten kann. Das heißt, ich erzähle Ihnen, warum Mitarbeitende wichtig sind, dass Social Media ein wichtiger Teil ist im Business. Ich erzähle Ihnen, wie Sie Ihre Personal Brand bilden, und das ist mir das Allerwichtigste. Ich versuche Sie mit aller Inbrunst dazu zu überzeugen, dass, wenn Sie Ihre Personal Brand richtig nach außen tragen, dass es für Sie selber etwas ist, was Sie tun und nicht für die IBM. Weil genauso ist es auch. Und dann erzähle ich Ihnen, wie das Profil funktioniert, wie Sie gut posten können, wie Sie Ihr Netzwerk erweitern und wie Sie das messen können. Und damit lasse ich Sie erstmal und lade Sie dann ein in unsere Open Office Hours. Wir haben einen Community Slack Channel, den wir gemeinsam benutzen. Und das ist jetzt erstmal das Programm. Es sei denn, Leute kommen und haben noch extra Fragen, die beantworte ich natürlich auch.
Ja, also bei uns auch. Also es gab natürlich 1:1 schon fürs Board in der Vergangenheit. Aber grundsätzlich ist es so, dass Abteilungen auf uns zukommen und sagen, wir hätten gerne eine Schulung oder Impulsvortrag, so wie bei Petra. Und dann haben wir Office Hours auf Deutsch und Englisch jeweils, wo die Kollegen reinkommen und wir erzählen über aktuelle Dinge wie der letzte Algorithmus-Report von Richard van der Blom, der wird dann vorgestellt, da wird gesagt, was man noch besser machen kann. Also die Mitarbeiter immer aktuell zu halten. Und wie kriegt man die Leute rein? Ist so ein bisschen, je mehr mitmachen, desto sichtbarer wird das Ganze. Und dann kommt so ein bisschen dieser FOMO-Effekt, also Fear of Missing Out, dass alle dabei sein möchten. Und so kommt quasi der Stein ins Rollen. Also man muss es auch vorleben. Und je mehr aktiv sind auf Social Media, desto mehr andere Mitarbeiter bekommst du auch wieder rein ins Programm.
Und das Thema Vorleben, das mache ich selber auch seit ein paar Jahren, weil ich gesagt habe, also ich kann nicht sagen, macht so und mach selber nicht so. Und deswegen probiere ich da auch viel und gucke dann, wie die Posts funktionieren und was nicht funktioniert. Aber dadurch habe ich ein sehr, sehr großes Netzwerk aufgebaut an verschiedensten Menschen. Und wenn ich dann was sehe, wie zum Beispiel eine Fintech-Veranstaltung, von der ich glaube, dass die für IBM interessant ist, aber auch für Mitarbeitende von IBM, dann empfehle ich dort die Leute hin, in der Hoffnung, dass sie dann auch sagen, oh Mensch, das ist aber schon wichtig, dass ich sowas eigentlich wissen sollte und in LinkedIn starte. Also das mache ich schon auch noch. Aber unsere Board-Members, die werden jetzt demnächst, glaube ich, ziemlich Gas geben, weil der General Manager angefangen hat. Und dieses FOMO, nirgends wirkt es besser als dort.
So. Wir hatten nicht in der Vorbesprechung, sondern in der Vorpromotion, wir haben ja alle fleißig gepostet, dass dieses Panel hier heute stattfindet. Und der ein oder andere Kommentar unter unseren Posts kam dort auch. Unter anderem erinnere ich mich an einen, wo gefragt wurde, ja, aber was bekommt denn so ein Corporate Influencer? Ich sage mal, monetär war, glaube ich, diese Frage ausgerichtet. Wie ist Punkt 1, was wäre eure Antwort darauf? Und Punkt 2, wie wäre eure Haltung dazu?
Also,
Die Frage.
ich schmunzle gerade deshalb, weil A, habe ich mir die Frage auch noch aufgeschrieben. Ich habe sie nämlich im Vorfeld auch bei jemandem von uns gesehen. Ich habe sie erst völlig falsch verstanden gehabt. Also bisher kenne ich niemanden, der eine bevorzugte Gehaltsverhandlung deshalb irgendwie macht oder mehr Geld bekommt, zumal es sozusagen ja kein klassischer Job in dem Sinne ist. Und aus meiner Sicht kann das eigentlich nur funktionieren, wenn jemand intrinsisch für sich sagt, mir hilft diese Sichtbarkeit, mir hilft das Posten oder auch dieses Netzwerk, was ich mir eigentlich aufbaue. Also man darf, glaube ich, da auch nicht den Fokus drauf setzen und sagen, das Posten ist nur ein Baustein, aber eigentlich geht es ja um ein wertvolles Netzwerk zu knüpfen. Und das hilft mir dann in meinem eigentlichen Job, weil ich einmal jemanden anrufe, der mir, ich sag mal, die Tür bei irgendeiner Firma öffnet oder ich brauche eine strategische Partnerschaft für einen Technologiepartner und habe jemanden an der Hand. Das sind eigentlich die Mehrwerte aus meiner Sicht für mich als Corporate Influencer und nicht, dass ich dann zu meinem Chef gehe und sage, pass mal auf, ich habe jetzt hier 16.000 Follower, wir müssen mal irgendwie übers Gehalt reden. Das wäre, glaube ich, aus meiner Sicht der falsche Weg und das sollten auch Unternehmen, würde ich sagen, gerade im KMU-Bereich niemals incentivieren, weil das geht nach hinten los.
Ich habe das mal probiert, ein Quartal lang mit einem Wettbewerb, wo ich gesagt habe, wer die meisten Posts oder wer drei Posts macht zu dem und dem Thema und das dann einreicht, kann Blue Points bekommen. Das ist bei uns so, wo man so quasi so Merchandising sich dann bestellen kann. Das hat die Leute überhaupt nicht vom Hocker gezogen. Und ich bin ganz bei Frank. Entweder man versteht seine Mehrwerte, während der Arbeitszeit posten zu dürfen und damit für sich etwas zu tun, oder man kann es lassen. Und wenn eine Firma dann auch noch 1.000 Regeln aufstellt, dann können sie es bleiben lassen.
Ja, also es gibt ja Unternehmen, die tatsächlich also professionell Corporate Influencer beschäftigen oder das aufgebaut haben und auch schon gehört haben, dass die quasi ihre Posts freigeben lassen müssen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen kontraproduktiv. Dann bist du ja, dann postest du nicht frei, dann positionierst du dich nicht selbst, dann bist du nicht in deinem Thema drin. Ich glaube, das wird nicht funktionieren. Aber das ist auch so. Wir haben alle, die es machen, machen es freiwillig. Es gibt keine Incentivierung. Das Einzige, was wir haben ein Tool, in dem man sich einloggen kann und dem wir Content zur Verfügung stellen. Und wer über das Tool postet, der bekommt so ein Ranking, so ein bisschen Gamification. Da steckt aber nichts dahinter. Da steht einfach nur, Björn Rade ist der, der am meisten postet, oder Petra Bernhard ist die, die am meisten postet, und steht auf Platz 1 den Monat. Das ist so ein bisschen vielleicht ein Gamification-Anreiz, den wir machen, aber da steht keine Incentivierung weiter dahinter. Weil wie ihr alle gesagt habt, ich glaube, das wird dann auch nicht funktionieren, das für Geld zu tun in dem Moment.
Und entsteht da bei euch so ein bisschen Wettbewerb und Ansporn dadurch?
Auch nur begrenzt, wenn ich ehrlich bin.
Okay.
Also man ist dann mal oben, aber eigentlich ist es ja aus sich heraus intrinsisch motiviert, es zu tun, weil man selber sichtbar werden können möchte. Und der Wettbewerb entsteht eigentlich eher dadurch, dass Seller merken oder Mitarbeiter merken, hey, wenn ich sichtbarer bin und häufiger poste, dadurch mehr Kunden generieren kann und dadurch Umsatz generiere, merke ich ja nachher auch auf meinem Paycheck aufgrund meines Bonus, weil ich auf einmal mehr Umsatz generiert habe. Also so kommt vielleicht ein Schuh draus, aber nicht die direkte Incentivierung des häufigen Postens, sondern eher zu merken, das ist ein Tool wie Telefon, wie ein Firmenwagen, ist es LinkedIn, muss ich aktiv sein, ansonsten kriege ich meinen Kunden nicht und dadurch funktioniert es.
Sehr cool. Wir haben eine Teilnehmerfrage und ich glaube, die passt hier ganz gut, auch mit rein, weil wir schon über intrinsische Motivation und so weiter gesprochen haben. Und die lautet, wie können wir ein Umfeld schaffen, in dem Corporate Influencer authentisch agieren können, während sie gleichzeitig die Ziele und Vorgaben des Unternehmens unterstützen? So, und ja, ich habe schon rausgehört, Regeln sind nicht ganz so beliebt dabei oder sind nicht der richtige Hebel dafür.
So meine ich das nicht. Wir machen, ich denke, wie alle zertifizierten Unternehmen jedes Jahr so Business-Conduct-Guidelines, und in denen ist ein kleiner Absatz zu Social Media. Natürlich gelten die Regeln, keine vertraulichen Daten, keine Referenzen nutzen, bei Fotos aufpassen und so weiter, die gelten für alle. Aber wenn ich hier das lese mit die Ziele und Vorgaben des Unternehmens, dann würde ich das vermischen, diese BCGs, mit den Zielen, die jeder Mitarbeitende hat. Und wenn einer im AI-Umfeld tätig ist, hat er jedes Jahr Ziele. Wir haben immer persönliche Ziele und die Person tut gut dran, diese Ziele auch in LinkedIn nach außen zu tragen, weil das natürlich ein Teil ist der Arbeit, die diese Person tut. Und damit, finde ich, sind die Vorgaben des Unternehmens sehr gut erfüllt. Wie gesagt, wir geben Leitplanken, was man in Social Media machen kann und was nicht. Wir haben auch das alles rechtlich abprüfen lassen, zusammen mit unserem Betriebsrat, wie das mit dem Posten auf LinkedIn ist. Also zum Schutze der Mitarbeitenden ist das gemacht worden. Und bei uns kann sich jeder trauen, wenn er die BCGs einhält.
Aber ihr macht nicht,
ja, also
aber
ich kann, ich soll ja mal schaffen,
die
Kultur.
Ja, nicht machen.
Ich kann nicht regeln.
Björn, bitte, sag, was du sagen möchtest.
Okay, man schafft die Kultur auch durch die Trainings. Und wenn man sich regelmäßig in Office Hours trifft und dann letztendlich Fragen gestellt werden, wie seht ihr das, kann ich das posten, nicht posten, und alle diskutieren drüber. Ich glaube, dadurch schafft man auch eine gewisse Kultur, etwas richtig zu posten. Ich habe mal, da sagt es häufiger in meinen Trainings, du solltest nichts posten, was vielleicht dein aktueller CEO nicht so richtig toll findet, also was vielleicht nicht so Firmengeheimnisse, wie Peter gesagt hat. Du solltest nichts posten, was dein zukünftiger CEO nicht gut findet, wenn du vielleicht mal irgendwo anders hingehen möchtest in das andere Unternehmen, oder nichts posten, was deine Mutter nicht so toll findet. Also auch irgendwelche Bilder, die vielleicht nicht wirklich passend sind. Und dann bist du fast schon auf der sicheren Seite.
Ja.
Ja, also ich wollte nochmal ein Stück weit einhaken. Björn hatte ja eigentlich schon ein Stück weit auch zumindest für den Sales-Marketing-Bereich die Antwort geliefert, weil sagen wir mal, die Vertriebsmitarbeiter haben ja meistens eine Art der Provisionierung, und wenn sie merken, dass sie durch das, was sie bei LinkedIn tun, am Ende mehr Geld verdienen, weil sie mehr Leads einfahren, mehr Umsatz machen, sind das ja schon ein Teil der Unternehmensziele. Das funktioniert sicherlich nicht so einfach in jeder Branche. Deshalb muss man gucken, was sind denn jetzt wirklich die Unternehmensziele? Also wenn jetzt mein Chef kommen würde und sagen, Frank, so, wir müssen jetzt also, wir brauchen 100 Leads im Monat und ich möchte, dass du jetzt 50 Leads hier auf LinkedIn machst, dann würde ich sagen, das Ziel passt nicht zum Kanal in der Form, sondern muss die ein bisschen weicher aufweichen. Und ansonsten ist es für mich, je besser die Unternehmenskultur im Sinne von Transparenz und auch eigentlich allen Mitarbeitern klar ist, warum sind sie in dem Unternehmen und was ist ihre Rolle in dem Unternehmen und was ist der Mehrwert, den sie beitragen. Wenn ich das eigentlich auf der Unternehmenskulturebene schon hinkriege, umso weniger muss ich dann eigentlich diese Planken und Regeln scharf machen. Also ich halte es da wirklich wie Björn, dass ich sage, meine Mama muss ich das durchlesen und sagen, alles klar, ich bin stolz auf dich und mein Chef auch. Und dann ist aus meiner Sicht das Thema schon fast durch. Macht es sicherlich Sinn, zum Thema Bildrechte den einen oder anderen auch nochmal darauf hinzuweisen. Die Marketer, die sind da immer gerne schnell ein bisschen im Google suchen und hier mal reinschmeißen. Aber ich sage auch in Sachen, in Zeiten von KI ist das auch ein weniger ein Problem, als es vielleicht noch vor 2, 3 Jahren war. Ja, also um die Frage klar zu beantworten, würde ich sagen, je besser die Unternehmenskultur ist, umso weniger muss man da jetzt eigentlich reden. Wie schafft ein Corporate Influencer die Waage zu den Unternehmenszielen? Weil das Unternehmen profitiert immer davon, wenn ein Unternehmer, also jemand im Mitarbeiterbereich, die Fahne hochhebt für das eigene Unternehmen und stolz ist, da zu arbeiten.
Sehr schön. Das heißt, dann können Corporate Influencer mit ihrer, ich sage jetzt mal, Öffentlichkeitsarbeit quasi auch zur Unternehmenskultur beitragen.
Ja.
Und einen positiven Change von außen darauf einwirken.
Also ich hoffe, das machen wir auch heute, weil auch hier sind wir als Corporate Influencer von 4 namhaften Unternehmen am Start.
Das ist auch
Und
vielleicht, würde ich auch nochmal ergänzen, sehe ich auch nochmal als der persönliche Mehrwert. Also da vielleicht hebe ich die Fahne ein bisschen hoch für die etwas kleineren Unternehmen, die vielleicht nicht ganz so bekannt sind. Da haben die Mitarbeitenden, die gutes Corporate Influencing machen, also für sich in ihrer Nische gut auftreten, die Chance, dann auch mal eingeladen zu werden und über die Firma zu reden, so wie ich das jetzt hier auch habe. Und das sozusagen passiert aus der Person dann heraus und ist jetzt nicht explizit, weil sie in einem großen Unternehmen oder so arbeitet.
das ist jetzt auch
das
der
kann ich
Moment,
nur bestätigen.
wo wir den Teilnehmenden hier sagen, vernetzt euch mit uns. Da kommt immer guter Input.
Danke, Petra, dass du das schon mal angestoßen hast, den Call to Action hier genutzt. Ich würde gerne, Frank, eine Frage an dich, beziehungsweise auch an euch alle, aber um an deine Vorstellung mal anzuknüpfen. Du hattest in deiner Vorstellung gesagt, dass du vor 2, 3 Jahren angefangen hattest, in dieser, ich glaube, zweite Welle, LinkedIn-Welle war es, dich mit dem Thema mehr auseinanderzusetzen. Was heißt das? Wie bist du quasi Corporate Influencer geworden? Welche persönlichen als auch, keine Ahnung, beruflichen Schritte hast du unternommen, um dich selber zu etablieren und auch deine Ressource zu managen? Weil ich weiß, wir alle haben parallel ja noch so einen Vollzeitjob.
Ich versuche jetzt mal ganz kurz zu machen. Es war Corona. Bei uns sind die typischen Kanäle, über die wir Leads generiert haben, sehr gut und sehr billig generiert haben, eingebrochen. Und dann habe ich recherchiert, was kann jetzt ein kleiner KMU machen, um irgendwie das abzufedern. Und da kam LinkedIn ins Spiel. Und bei der Firma damals, wo ich war, da kommt so ein bisschen das ins Spiel mit. Da gab es aber relativ schnell klar sehr konkrete Ziele. Und auch sehr konkrete Planken, die, ich sag mal, ich will nicht sagen, wir mussten die Beiträge reviewen lassen, aber es deutete sich an, weil irgendwie jeder zweite Post nicht so positiv ankam. Und da habe ich dann für mich gesagt, so macht mir das Ganze halt keinen Spaß. Und dann war das Thema LinkedIn erstmal wieder abgehandelt. Und da habe ich aber schon irgendwie das Gefühl gehabt, ey, das ist jetzt hier ein bisschen mehr als einfach nur ein Marketingkanal, in dem ich ein bisschen Zeit und Geld reinschubse und dann irgendwie versuche, einen Lead-Funnel aufzubauen. Und damals hatte ich es noch nicht genau sagen können, aber jetzt merke ich dieses Netzwerk, dieses wirkliche, so wie man früher, sage ich mal, auf eine Visitenkartenparty gegangen ist, wo man versucht hat, gute, wertvolle Kontakte aufzubauen, die ich für was auch immer irgendwann mal anrufen kann. Das habe ich jetzt auf der digitalen Ebene mit dem einen Vorteil, dass viel schneller klar wird, mit wem kann ich zum Beispiel gut, weil wir einfach den gleichen Wertekosmos haben, weil wir irgendwie den ähnlichen Humor haben. Und wenn ich die dann auch auf einer Veranstaltung treffe, dann ist das halt. Ich sag mal, Petra habe ich irgendwie beim IBM Influencer Forum das erste Mal kennengelernt und das, was passiert in einer Minute? Wir fallen uns in die Arme und drücken uns, weil man das Gefühl hat, man kennt sich halt schon so gut. Und das habe ich damals nicht explizit benennen können, aber das habe ich dann, als ich angefangen habe, mich auszutauschen mit Leuten und zu vernetzen, klar als den Mehrwert erkannt, gesagt, hier ist etwas drinne, was man nicht nur in KPIs messen kann. Und das ging aber auch nur, weil ich privat natürlich auch sehr viel Zeit dann verbracht habe. Also das muss man da klar sagen. Das war jetzt keine reine Arbeitszeit. Und das würde ich auch jetzt sagen. Corporate Influencing, private Passion heißt, dass du irgendwie auch mal, weil du Lust hast, abends nochmal das Handy zu zücken und vielleicht den einen oder anderen Post checkst oder auch den einen oder anderen Chat schreibst.
Wenn ihr das nächste Mal live bei unseren Experten-Roundtables mit dabei sein wollt, schaut mal auf digitalkonferenz.net vorbei. Dort findet ihr immer das Programm unserer aktuellen Digitalkonferenz.
Also bei mir ist es auch so, ich nutze eigentlich, ich kreiere meinen Content am Wochenende, andere geht es im Sport, ich mache Content Creation, plane das dann für die Woche vor, immer so, dass es morgens um 8 gepostet wird, weil ich die Kinder zur Schule bringe, komme dann wieder, kümmere mich um meinen Content, meinen Post, reagiere auf Kommentare und reagiere auf den Post anderer. Und dann geht kurz vor 9 mein Arbeitstag los. Wie gesagt, in der Mittagspause nochmal kurz drauf gucken und abends dann wieder. Also es ist wirklich ja eine Leidenschaft. Und ich sehe mich auch nicht als Corporate Influencer, sondern lieber jemand, der gerne über sein Lieblingsthema digitales Marketing spricht. Und das poste ich halt auch gerne und recherchiere gerne und schreibe darüber Bücher. Und das bringt einfach Spaß. Und wenn Spaß bringt und man Leidenschaft hat, dann fällt es, glaube ich, auch leichter.
Petra, hast du noch was zu ergänzen?
Nein, eigentlich, es ist alles gesagt, was ich
Ein
auch sagen
magischer Moment, will ich das mal sagen.
Also genieß ihn.
Für alle Zuhörenden, ich halte mich heute extrem zurück. Auf Wunsch der
Ich
anderen.
merke das schon. So. Aber wir kriegen dich noch rausgekitzelt, Petra. Also, ihr habt jetzt ein bisschen schon erzählt. Für alle die jetzt da draußen vielleicht sind und zuhören und vielleicht mal einen Post gemacht haben oder mal geliked oder sich gar nicht wirklich noch nicht wirklich auf Social Media bewegen. Ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist ja erstmal so eine Hemmschwelle. So. Und wie fange ich denn überhaupt an? Was sollte ich machen, wenn ich noch gar nicht irgendwie aktiv gewesen bin und noch keine Content-Strategie habe? Ich wache ja nicht morgens auf und es ist alles da. Was sind da eure Tipps? Und wenn ich keinen Trainer habe in einem großen Unternehmen, auch nicht in einem kleinen.
Ja,
Also
aber
ich
just do
würde.
it. Also einfach wie bei Heike, einfach just do it. Also einfach anfangen, einen kleinen Post zu schreiben, einmal die Woche posten, keine Angst zu haben über negatives Feedback, kommt auf LinkedIn sehr selten zum Glück, sondern eher bestätigendes Feedback. Kein Imposter-Syndrom haben, dass man eh nichts zu sagen hat. In der Regel hat man was zu sagen. Also einfach, es gibt so einen schönen Spruch, du glaubst gar nicht, wie grenzenlos du bist, wenn es dir egal ist, was andere über dich sagen oder denken, einfach anfangen. Und dann funktioniert es auch. Und dann kommt irgendwann, dass du eine Content-Strategie aufbaust und dass du das besser planst und dass du die ganzen Hacks vom Frank lernst und so weiter. Aber erstmal beginnen, das ist wichtig.
Also ich würde immer empfehlen, mit der Personal Brand zu beginnen, sich einfach mal mit sich selbst zu beschäftigen und zu sagen, was kann ich eigentlich gut? Was sind meine Ziele, die ich erreichen möchte? Was sind meine Visionen? Welche Karriereschritte möchte ich gern noch machen? Weil auch das kann man bei LinkedIn ganz gemütlich beginnen, vorwärts zu treiben. Ein Thema, was man vielleicht jetzt noch gar nicht hat, aber gerne prägen möchte. Dann auch zu überlegen, welche anderen Themen kann ich gut. Das ist zum Beispiel was bei IBM. Wir bieten ja unglaublich viele Trainings an, wie auch Agile und Design Thinking und Sachen, die ja mit der eigentlichen Arbeit im ersten Moment gar nichts zu tun haben. Aber das ist auch eine Fähigkeit, die man erlernt, die man ruhig nach außen tragen kann. Und wenn man weiß und dann erst mal sieht, Mensch, was habe ich denn eigentlich schon alles auf dem Kasten? Dann finde ich auch, das zu tun, was der Björn sagt, einmal in der Woche posten, einmal zu testen, mal mit Bild, mal mit Video, mal mit egal was, auch mal mit Canva oder so, sich was zu basteln und einfach mal loslegen. Und auch Rechtschreibfehler sind echt egal. Das ist eine Social Media Plattform und dann ist es halt so. Und jetzt, erstens kann man es bearbeiten und zweitens ist man Mensch. Und wenn man das auch nach außen trägt in der Form, dann hat man relativ schnell, würde ich sagen, gute Erfolge. Ein Punkt natürlich ist auch noch das Netzwerk. Also sich nochmal klar zu machen, wen kenne ich alles schon, den ich vielleicht noch nicht im Netzwerk habe, welche Kolleginnen und Kollegen könnte man noch hinzufügen, weil man darf auch LinkedIn nicht als Intranet unterschätzen. Sehr viele Informationen, die wir nirgendwo anders herkriegen, weil wir so eine große Unternehmung sind, wie Jobwechsel und so ähnlich, sehen wir alle gegenseitig bei LinkedIn. Und auch was derjenige jetzt gerade macht. Und das Netzwerk und sich zu überlegen, für welche Themen man steht, das wäre für mich der Beginn.
Ich gehe mal zurück und sage, ich bin auch Freund von einfach mal loslegen, ein Gefühl, also überhaupt erstmal ein Gefühl für die Plattform zu bekommen. Ich sag mal, in welcher Tonalität wird in meinem Netzwerk gesprochen, und auch ich kenne das von mir selber, diese Angst, dass ich, was ich sage, hat nichts, hat keinen Wert. Das ist, da gibt es so viele Experten. Um je mehr man liest, merkt man, naja, also die kochen alle nur mit Wasser, und jetzt so tiefes Wissen ist es dann irgendwie auch oft nicht, weil es ist eine Social-Media-Plattform. Was ich auch bei uns bei Starke erstmal allen geraten habe, Thema aktives Netzwerk, dass wir das Thema Content erstmal nochmal zur Seite schieben und sagen, jetzt wird erstmal 2, 3 Wochen lang wirklich erstmal das Netzwerk wieder mit aktiven Leuten angereichert, und irgendwie auch, dass man allen, die man schon im Netzwerk hat, erstmal wieder zeigt, hey, ich bin aktiv, indem man sie anschreibt, indem man auf dem Content unterwegs ist. Und wenn das dann halbwegs so ein bisschen wieder läuft und man vielleicht so seine 500 bis 1000 Follower und Kontakte hat, dann lohnt es aus meiner Sicht auch mit Content anzufangen. Ich habe das nämlich oft erlebt, dass viele dann so posten, machen so 2, 3 Posts die Woche und beschweren sich darüber, dass sie keine richtigen Impressions kriegen. Und was ein Stück weit halt daran liegt, dass sie nur Content machen und so diesen zweiten Baustein von, ich brauche ein aktives Netzwerk, so ein bisschen vernachlässigen. Und meine Erfahrung hat auch gezeigt, dass gerade wo die Sales-Mitarbeiter das Dilemma oft haben, ich sag mal mehrheitlich, wer im B2B unterwegs ist, der will am liebsten das C-Level haben. So, und die C-Levels, die sind aus meiner Sicht alle minimal aktiv, und die erreicht er auch oft vielleicht nicht direkt, sodass es da auch sinnvoll ist, sich mit anderen aus der Unternehmung, die Zielgruppe sind, zu vernetzen, die eher die aktiveren sind, und die spülen aber auch dann am Ende deinen Content zu den C-Levels rein, sodass, wenn du vielleicht doch irgendwann mal anrufst und sagst, jetzt würde ich mein Sales-Pitch setzen, die sagen, ja, Frank Panzer, ah, irgendwie habe ich schon mal gehört. Und da setzt dieser psychologische Effekt halt ein, dass, ah, mir kommt was bekannt vor, der kriegt jetzt irgendwie mal eine Chance. Und das sind so die zwei Tipps, die ich gebe. Bau dir dein Netzwerk mit aktiven Menschen auf, und aktiv meint, die sollen sich zu dem Thema gerne austauschen, egal ob das der Wettbewerber ist oder nicht. Die helfen dir, dass dein Content wächst, und setz da so ein Stück weit auf diesen Bekanntheitsgrad, und achte nicht zu sehr, dass du dir jetzt nur Zielgruppe in dein Netzwerk holst, weil oft da nur stille Leser sind, und das hilft dann nicht beim Contentwachstum.
Vielen
Und
Dank.
man darf auch nicht unterschätzen, dass die Personen unter dem C-Level diejenigen sind, die den C-Level bei neu aufkommenden Offerings oder Dinge, die sie antreiben, also die sie im Unternehmen verändern wollen, dass das die Influencer sind oftmals, die mit neuen Business-Themen auf ihr C-Level zugehen. Deswegen lohnt es sich unbedingt auch die IT-Manager, die Anwender mit zu betrachten.
Ja, man darf den Netzwerkeffekt auch nicht unterschätzen. Also, auch wenn es heißt, so, ich brauche keine Praktikanten oder Werkstätten in meinem Netzwerk, überschätzt das nicht, weil auch die haben gute Kontakte oder sind 3 Jahre später vielleicht in einer Position, von der ihr profitieren könnt. Also, wenn das Profil ordentlich aussieht, und die Person, also das alles passt, dann akzeptiere ich auch diese Person in meinem Netzwerk und nehme gerne Anfragen an, weil man weiß nie, was sich draußen entwickelt.
So, das war der nächste Call to Action. Ihr dürft alle Björn anfragen. So.
Ich krieg die
Das Profil
ersten
ordentlich
Anfragen
aussieht.
schon.
Genau, vorher noch mal einmal Profilpflege.
Dann bitte. Stichwort Authentizität und Vertrauensbildung. Was mache ich denn oder wie mache ich es denn richtig als Influencer oder Corporate Influencer, insbesondere wenn ich halt auch für ein Unternehmen kommuniziere, damit ich authentisch rüberkomme und nicht aufgesetzt? Habt ihr da Tipps?
Also wir empfehlen, immer einen Content-Mix zu haben, dass du einmal das Thema, für das du stehst, also für mich Digital Marketing, dass ich darüber rede und poste. Das hat erstmal primär nichts mit T-Systems zu tun. Dass ich auch dann am Wochenende gebe ich Personal Branding Tipps. Das hat auch mit meinem Beruf nichts zu tun, mit T-Systems auch nicht. Und dann ist aber so ein Drittel vielleicht oder 20%, das ist Unternehmenscontent. Und den bringe ich dann auch dementsprechend rüber, dass ich dazu stehe und dass ich den verpacke in mein Digital Marketing zum Beispiel. Wie passt Cloud zu Digital Marketing zusammen? Was bietet dann T-Systems dabei? Also ich glaube, das ist das Authentische. Wenn ich einfach nur einen Post nehme, das Unternehmen gepostet hat und ihn wieder poste, dann ist es nicht authentisch. Also ich muss schon meine persönliche Note mit reinbringen. Und diesen Mix auch haben. Also ich stehe für digitales Marketing, stehe vielleicht für digitale Transformation, aber ich poste nicht nur automatisch alles Magenta. Ich glaube, das ist wichtig.
Also meine Empfehlung ist auch immer, die Personal Brand zu definieren, habe ich jetzt zum fünften Mal, glaube ich, gesagt. Und da ich im Marketing bin und nicht im Thema Sustainability und Quantum Computing, kann ich dazu auch wenig Wertbringendes sagen und das würde mir auch keiner abnehmen. Das Einzige, was ich mache, ist, wenn wir einen Quantum-Termin haben und ich bin da zufällig dabei, dass ich von meiner Rolle spreche und was meine Tat dort ist. Und dann Aspekte von Quantum Computing den Leuten anbiete. Aber es ist völlig klar, dass ich da nicht die Expertin bin. Und alles andere würde mir meinen Ruf kaputt machen. Und das würde ich nicht tun. Ich poste für die IBM schon Themen ab und an. Aber nur, wenn ich selber hinter denen stehe. Und zum Beispiel im Sustainability-Umfeld sind wir sehr stark. Und das sind auch Themen, die mich selbst umtreiben. Aber auch da bin ich keine Expertin, aber die Sachen, die ich dann verstehe, die poste ich dann.
Also ich tue mich auch immer schwer, das konkret zu erklären, wie so bin ich jetzt authentisch oder so. Ich glaube, was hilft, ist tatsächlich, viele haben ja dann auch privat jetzt ein Thema, was sie umtreibt, was jetzt nicht vielleicht immer direkter Kontext in der Firma ist. Also einfaches Beispiel bei mir, ich bin jemand, der sich, ich sag mal, um das Thema Klimaschutz in irgendeiner Form sehr häufig Gedanken macht, wo ich jetzt sage, meine Unternehmung hat da eigentlich gerade direkt nichts mit zu tun. Und trotzdem ist das ein Thema, wozu ich dann ab und zu mal eine Meinung äußere, indem ich ein Unternehmen vorstelle, wo ich beeindruckt bin, wie die gerade zu diesem Thema unterwegs sind, oder aber auch das Thema Baumpatenschaften, was ich bei mir so ein bisschen mit reingenommen habe. Und so hat jeder so ein privateres Thema, was jetzt nicht, ich sag mal, privat, aber wo ich eine Meinung zu habe, und die darf man dann ruhig kundtun. Und für die Sales-Mitarbeiter sage ich letzten Endes, die Cleveren, die suchen ja auch immer Anknüpfungspunkte und Gemeinsamkeiten, wenn sie dann bei einem potenziellen Partner sind und versuchen rauszufinden, was den privat umtreibt. Der eine mag Fußball, der andere hat Oldtimers zu Hause, und lenken das Gespräch so ein bisschen in diese Richtung. Und so ähnlich funktioniert das aus meiner Sicht auch auf LinkedIn mit diesen sehr persönlichen Themen. Sie sorgen dazu, dass ich Leute finde, die gleichen Gemeinsamkeiten haben, mit denen ich dann schneller auch nochmal in einem Verkaufsgespräch vorankomme, weil wir irgendwie einen Anknüpfungspunkt haben, ein Thema. Also wir sagen, Authentizität ist, ich habe zu irgendetwas, was jetzt nicht nur meine Unternehmung angeht, eine Meinung und ein Thema, was ich noch besetzen könnte. Und darüber kann man auch dann ab und zu mal berichten.
Das heißt, Personality zeigen und auch einfach, wer ist der Mensch hinter dem Unternehmen, da ein bisschen immer mal was blicken lassen. Wir haben noch eine Frage im Chat gestellt bekommen, die auch sehr spannend ist. Und zwar, wie bekomme ich den Chef oder die Chefin motiviert zu mehr Engagement auf LinkedIn, wenn zwar die Wichtigkeit bewusst ist, aber das Feedback kommt, ich weiß gar nicht, wann ich das noch machen soll. Das heißt, wie können gerade Marketeers und Kommunikatoren und Social Media Experten ihren Chef, ihre Chefin unterstützen, um die Leute doch überzeugt zu bekommen, beziehungsweise ins Handeln zu kommen? Also wir brauchen jetzt hier einen schnell gestrickten 5-Schritte-Plan. Wer hat Schritt
Das hat,
1?
das, du hast eigentlich keinen Plan. Du musst verstehen, dass es dann keine Prio hat beim Chef, ganz einfach. Also wenn du wirklich die Wichtigkeit bewusst ist, hast du auch die Prio. Das ist so, wie wenn du abends nach Hause kommst, aus der Arbeit und guckst lieber Netflix, dann hat Netflix die Prio und nicht mehr LinkedIn in dem Moment, weil du dann Netflix machen möchtest oder am Wochenende Fußball spielen statt LinkedIn. Prio Fußball spielen. Also wirst den und die Chefin schwer umstimmen, wenn die Prio nicht klar wird. Und vielleicht schaffst du die Prio dadurch, dass du sagst, es gibt Studien, die belegen, dass man mehr Umsatz generiert, wenn man aktiver ist auf LinkedIn. Also diese Studien suchen, das könnte helfen. Und dass man damit Umsatz vielleicht lockt, das könnte helfen, eine Prio zu schaffen. Aber die Motivation kommt nur über die Priorisierung. Weil du wirst auch niemals sagen, wenn du irgendwie dich neu verliebt hast, du, ich habe gerade keine Zeit, ich habe so viel zu tun, sondern du hast die Prio, dass du dich mit der Person triffst. Definitiv abends. Du wirst dann nicht nur an deiner Arbeit hängen und wirst nicht Netflix gucken oder Fußball spielen, sondern du wirst dich mit der Person treffen und austauschen. Und so ist bei LinkedIn auch. Also das ist eine Frage der Priorisierung.
Stimmt. Und wenn jetzt der Chef schon sagt, ich verstehe schon, dass es wichtig ist und zumindest andeutet, dass es wichtig findet und weiß, dass es notwendig ist, dann unterstütze ich Punkt 1 vom oder den Punkt von Björn zu sagen, Studien. Es gibt nämlich Studien, die besagen, dass es unabdingbar ist, als C-Level auf Social Media aktiv zu sein und auch bei der Mitarbeitendengewinnung es einen hohen Stellenwert hat, dass das C-Level aktiv sichtbar ist und dass viel mehr einem Unternehmen beitreten wollen, wenn das C-Level auf Social Media, ich gehe davon aus, LinkedIn aktiv ist. Das ist das eine. Und das andere ist, es ist klar, dass dieser Level, jeder hat viel zu tun, aber dass die unglaublich viel zu tun haben. Und deswegen unterstützen wir unseren C-Level da aktiv, indem wir helfen beim Posten, dass wir Themen besprechen, aber da ist dann er und sein Executive Assistant dabei, dass wir sagen, welche Themen, welche Personal Brand, die wird jetzt definiert und dann ist mir schon zu Ohren gekommen und er ist erst einige Wochen da, dass er seine Ergebnisse auf LinkedIn schon gefeiert hat. Also es ist top.
Ja, also ich würde da vielleicht auch nochmal ergänzen. Also erstmal kurz klären, ist dieses, ich weiß, dass es wichtig ist, ein Lippenbekenntnis oder meint es diese Person ernst? Wer keine ernsthafte Überzeugung hat, dass LinkedIn wichtig ist, den kriegt man nicht überzeugt. Wenn ja, so habe ich das bei uns ganz am Anfang gemacht. Wir haben uns nur ganz kurz immer gemeinsam zum LinkedInnen verabredet. Das heißt also, wir haben einen Viertelstundentermin dreimal in der Woche stattfinden lassen. Ich habe eine kurze Liste, bei wem wäre es sinnvoll, dass die und die Person aktiv ist. Und dann haben wir gesagt, so, wir setzen uns jetzt alle halt hin. Ich so lehrermäßig, okay, jeder klickt jetzt dahin, schreibt irgendwie einen Kommentar und beim nächsten Mal gucken wir uns dann an, was draus geworden ist. Und so haben wir eine Routine relativ schnell etabliert und die Personen haben an sich schon tatsächlich ganz schnell gesehen, was nur passiert, wenn ich ein bisschen anfange zu kommentieren. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt stellt euch vor, wir fangen jetzt noch an, Content zu machen. Und bei meinem Chef habe ich tatsächlich auch gesagt, wenn du als Chef aktiv bist, werden wir ganz andere Ergebnisse kriegen. Also ich sehe das bei den Vernetzungsanfragen. Er ist weit über 80%. Der muss nicht mal eine Nachricht dazu schreiben. Also der Chef wird oft doppelt so gute Ergebnisse erzielen wie jeder x-beliebige Mitarbeiter, weil er einfach ein anderes Standing in der Unternehmung hat. Und ich habe in Aussicht gestellt, gesagt, hier, wenn wir den Job richtig gut machen, dann wirst du irgendwann auch angefragt für Podcast und für andere Sachen. Und sehr viele Chefs finden das dann auch als wertschätzend, wenn sie als Chef woanders auftreten können. Das haben wir auch nach 3 Monaten schon geschafft. Wir haben sogar schon einen Workshop zum Thema New Work verkauft, obwohl wir das Thema New Work gar nicht verkaufen bei uns. Also wir sind Softwaredienstleister und weil er aber darüber erzählt, wie er quasi bei uns mit New Work die Unternehmung transformiert, hat er dann von einem großen Klinik die Anfrage gekriegt, ob er nicht hier mal die Oberärzte coachen kann. Und das sind dann so die Randeffekte und da war nach einem Vierteljahr, brauchte ich dann nichts mehr sagen und erklären, das war dann ein Selbstläufer. Aber sich überlegen, so schnell wie möglich erlebbare Ergebnisse schaffen. Ganz klein nur. Ohne Strategie, ohne alles, die müssen die Plattform erleben.
Okay. Spannend. Also LinkedIn ist bei euch sogar New Business Development quasi.
Könnte man dazu machen, ja. Ich hätte sogar auch nochmal, weil wir reden hier fast immer nur in dem LinkedIn-Kontext. Ich habe witzigerweise bei meinem alten Arbeitgeber hatten wir einen Administrator, der hat einen super gut funktionierenden Twitch-Channel gehabt. Also der hat selber gestreamt, und beim Spielen gehabt. Und das war am Ende unsere Top-Quelle für neues Personal gewesen. Wir haben, nachdem wir herausgefunden haben, dass er da regelmäßig seine 100 Follower hat, wenn er live geht, haben wir gesagt, hier, was können wir denn irgendwie gemeinsam machen, dass du auch bei uns als Influencer tätig wirst. Und dann hat er immer kurz einen Einblender gemacht für die Stellenbeschreibung. Und siehe da, so haben wir im Recruiting auf jeden Fall Leute gewonnen. Will damit sagen, Corporate Influencing nicht nur auf LinkedIn zu beschränken, sondern sich mal schlau machen. Theoretisch jemand, der in einem Verein aktiv ist, der dort Kids trainiert zum Fußball und, könnte auch in gewisser Form in, sag ich mal, die Influencer-Rolle für eine Unternehmung auch treten.
Ja. Vielen Dank. Was an mir an der Stelle halt noch einfällt, ist, oder was mir geholfen hat, aktiver zu werden, das war tatsächlich, ich hatte Working Out Loud mal ausprobiert, so nur für diejenigen, die vielleicht auch Bedenken haben, sich da ranzutasten. Na, das könnt ihr wunderbar in der Peer Group machen. Über einen begrenzten Zeitraum, wie wir das hier auch schon an der einen oder anderen Stelle mitbekommen haben. Was ich jetzt noch gerne wissen würde, was sind für euch so Weiterbildungsmaßnahmen? Also wo habt ihr das Knowledge her? Was gibt es da an Tipps und Möglichkeiten, die ihr den Zuhörern noch mit auf den Weg geben könnt? Außer dass ihr selber
Uns
drin steht.
folgen.
Aber ich meine, ihr seid ja nicht irgendwann aufgewacht und seid Experten.
Ja. Ein Späßchen. Also ich informiere mich jeden Tag auf LinkedIn, weil ich bestimmten Leute per Glocke folge. Das heißt, wenn man die Glocke oben beim Profil setzt, rechts oben, und sie dann dunkel ist, dann folgt man den Leuten und bekommt von ihnen alle Beiträge. Und wenn es zum Beispiel LinkedIn-Algorithmusänderungen gibt, dann weiß ich genau, auf welche Beiträge ich warte. Ich weiß, wer der Hauptmann, also ich sage jetzt mal, der Richard van der Blom ist derjenige, der die Riesenauswertung macht. Und dann warte ich noch 2, 3 Stündchen, bis mir das jemand auf Deutsch übersetzt hat. Und dann verwende ich das. Zum Beispiel.
Na.
Ich nutze auch LinkedIn. Klar, täglich. Richards Quelle nutze ich. LinkedIn selbst hat auch einen guten eigenen Blog. Sie posten relativ viele drauf. LinkedIn hat auch einen Newsletter, den abonnieren kann. Das hilft. Ansonsten bei Social Media Today schaue ich relativ häufig rein. Das ist eine Plattform, die sehr viel bei Social Media postet. Twitter, komischerweise, funktioniert auch teilweise noch, dass man da ab und zu mal Sachen bekommt. Auf Instagram, lustigerweise, bekommt man auch Informationen zum Thema Personal Branding und auch bei LinkedIn. Also man sollte einfach verschiedene Plattformen nutzen und schauen, wie kann man das Ganze dann nutzen, um die Personal Brand aufzubauen und besser auf LinkedIn zu werden. Und natürlich uns hier folgen, das hilft definitiv auch.
Ja, und Glocke sind. Also bei den anderen beiden.
Media haben schon alle die Glocke gesetzt, Petra.
Nein.
Also mir geht's ähnlich. Also meine reine Lernplattform ist LinkedIn da geworden. Und da meine ich jetzt nicht das LinkedIn Learning, sondern ich habe also auch eine Britta Behrens, die zum Beispiel wirklich immer sehr guten Inhalt liefert. Der Punkt ist eigentlich der Unterschied zwischen ich buche mir das Coaching, ich buche mir eigentlich nicht mehr die Fachexpertise, sondern ich buche mir jemand, der mich in den Arsch tritt, dass ich das, was ich jetzt an Wissen bekommen habe, auf die Plattform direkt umsetze. Und ich glaube, das ist eigentlich das Wichtigste daran, dass man nicht nur liest, sondern sich jetzt überlegt, okay, was heißt das jetzt für mich? Also wie probiere ich das aus, was ich gerade irgendwo mal gehört habe, was wichtig ist? Also wenn es darum geht, rauszufinden, wann ist der beste Zeitpunkt, wann ich poste, und dann probiere ich mal eine Woche lang, indem ich vormittags poste und eine Woche, indem ich nachmittags poste und gucke mir die Views an. Also wir sagen, man findet hier alles. Die meisten scheitern daran, dass sie sich dann nicht die Priorität nehmen und sagen, ich ziehe jetzt aus dem, was ich gerade gelesen und gelernt habe, etwas raus und probiere es direkt aus. Und meine Erfahrung hat auch gezeigt, also ich bin ganz in der Anfangszeit ganz viel von den Social Selling Coaches gefolgt und die kann man auch anschreiben und die holen einen zwar in einen Call rein, wo sie versuchen, einem was zu verkaufen. Man kann relativ schnell sagen, wirst bei mir nichts verkaufen, bin trotzdem neugierig und tatsächlich die Mehrheit der Leute hat sich mit mir ausgetauscht und hat mir ein paar Tipps gegeben. Also Ich würde sagen, die Mehrheit kann man auch mal anschreiben und fragen, hast du mal einen Tipp für mich? Ich stehe da und da, das ist mein Problem. Was würdest du denn jetzt machen? Und dann kriegt man auch eine Antwort. Also das ist für mich der deutliche Unterschied. Bisher mehrheitlich alle geben auch gerne, weil sie diesem Netzwerkcharakter folgen.
Und es macht ja auch Spaß auf LinkedIn. Das dürfen wir ja jetzt nicht vergessen. Also,
Sonst würden wir alle nicht hier sitzen.
was wir da untereinander erleben und wie wir uns austauschen und auch mal am Wochenende oder gestern hat die Johanna Gibser einen Song performt, kurz oder besser gesagt ein Klavierstück und dann ist man halt auch mal am Sonntag am gucken, weil man das einfach toll findet. Es ist ja jetzt nicht nur Business und sonst was, sondern das ist ein, also für mich ist es schon ein Stück meines Lebens, weil ich auch ein ganz tolles Netzwerk habe. Ihr seid ja schon da, wo ich mich freue, sie auch an anderer Stelle zu treffen. Und ja, das hat ja jetzt ist noch keinen privaten Charakter, aber man kennt sich doch jetzt schon so gut, dass es Teil des Lebens ist. Und das ist doch, was will man denn mehr?
Sehr schön. Wir waren gerade bei den Know-how-Tricks. Jetzt haben wir noch eine Frage zum Thema Tooltips. Welche Empfehlungen habt ihr bezüglich LinkedIn-Tools? Ich habe vorhin schon einmal Canva vernommen. Was gibt's noch, was ihr an gängigen Tools vielleicht nutzt, was Otto-Normalverbraucher auch mal ausprobieren kann?
Ich hatte ja für mein Buch relativ viel Tools recherchiert und ausprobiert und klar, da gibt es einige, aber selber nutzen, Canva nutze ich tatsächlich und manchmal noch Content-Ideas.io für ein paar Ideen, aber ansonsten nutze ich keine Tools für LinkedIn, außer die wirklich nativen integriert, weil ich poste, also ich plane alle meine Posts vor über LinkedIn nativ, also LinkedIn poste die dann für mich morgens um 8. Gab es früher auch Tools für, nutze ich aber auch nicht mehr, weil LinkedIn es inzwischen macht.
Also ich habe ein Tool, was bei mir täglich im Einsatz ist, das ist Textblaze. Das ist aber kein explizites LinkedIn-Tool, aber Textblaze ist ein Tool, wo ich per Shortcut bestimmte Textbausteine mir reinziehen kann. Also zum Beispiel für Vernetzungsanfragen nutze ich das immer sehr häufig, wo halt so ein paar Grundbausteine, die dann immer drin sind, sei es eine Grußformel oder sei es eine Anredeformel, die drin ist und auch beim Kommentieren, wo ich so ein bisschen, ich sag mal, ich weiß, zu welchen Content-Themen ich oft unterwegs bin, wo ich auch mal ein paar Zahlen, Daten, Fakten gerne immer parat habe in dem Kommentar und das habe ich mir alles in Textbase hinterlegt und kann dann per Shortcut die Sachen reinziehen und damit spare ich einfach unglaublich viel Zeit.
Eins stimmt. Ich benutze Grammarly zum Optimieren meiner englischen Vokabulars und Grammatik. Das stimmt, da gebe ich dir recht. Habe ich ganz vergessen, unterschlagen hier.
Als LinkedIn-Tool würde ich auch noch den Sales Navigator ins Spiel bringen. Für Leute, die wirklich ins Selling gehen wollen, weil sie dort einige gute Möglichkeiten haben, sich Leadlisten anzulegen und quasi ein Extra-Feed zu sehen, was diese Personen von sich geben. Aber das ist wirklich die Kür.
Okay.
Ja, und ich
Dann
habe
ein
noch
Schritt nach.
ein
Ja?
Plugin, das ich tatsächlich, das ist bei mir so nativ drin, dass ich das gar nicht mehr weiß. Vom Jens Polomski gibt es ein Plugin, das heißt Follower for Insights. Und das zeigt einen an jeder Stelle auf der Plattform die Anzahl der Follower. Das nutze ich tatsächlich immer bei der Recherche, wenn ich nach neuen Zielgruppen, Besitzpartnern oder Influencern auf der Suche bin. Dadurch bin ich auch ein bisschen schneller, wenn ich schon in der Kommentarsektion sehe, der hat also 10.000 Follower, dann gucke ich da auch eher nochmal mir das Profil mit an. Das kostet 10 € einmalig und dann hat man das an jeder Stelle auf der Plattform.
Ja, schick mal rüber.
Mache ich doch. Ich schicke es dir nachher gleich mal.
Ich nehme es auch. So, ihr Lieben, wir müssen leider zum Schluss kommen. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ich fand es außerordentlich schön und spannend und voller Insights mit euch. Wir haben noch 2 Minuten. Deswegen für jeden von euch noch die Chance, in maximal 3 Sätzen einen letzten Tipp mit auf den Weg zu geben. Petra, fang an.
Es liegt an euch, auf Social Media durchzustarten und euch sichtbar zu machen, weil wir haben einen Arbeitnehmermarkt und ich möchte euch bestärken, euch sichtbar zu machen, um alle Chancen eures beruflichen Lebens auszuschöpfen.
Danke, Björn.
Mein Tipp ist, Social Media ist kein TV-Kanal, sondern eine Interaktionsplattform, sondern also postet nicht nur, sondern baut euer Netzwerk auf und interagiert auch mit anderen.
Dankeschön, Frank.
Ja, Social Media, es ist dein Profil und du bist nicht die Litfaßsäule deines Arbeitgebers und genauso solltest du agieren.
Sehr schön. Dann vielen Dank an euch, an meine Panelisten hier und an alle ZuhörerInnen draußen. Wir hoffen, dass ihr viel Spaß hattet beim Zuhören und auch beim Umsetzen jetzt bei den zahlreichen Tipps und Tricks und einen wunderschönen Tag an alle.
Das war der Marketingbörse-Podcast mit einem Mitschnitt der Digitalkonferenz Kundendatentrends vom März 2024. Es diskutierten Jenny Gruner, Director Global Marketing bei Hapag-Lloyd, Björn Radde, Vice President Digital Marketing und Innovation bei T-Systems, Petra Bernhardt, Social Media Lead bei IBM und Frank Panzer, Spezialist für digitales Marketing bei Starke Erfurt. Danke fürs Zuhören und gerne das nächste Mal live bei digitalkonferenz.net.